Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
Mitte August, da machen sich über 6000 Radfahrer gemeinsam auf eine 1200 Kilometer Reise durch Nordfrankreich. Die Rede ist nicht von der Tour de France, sondern von Paris-Brest-Paris, einer Langstreckenfahrt mit großer Tradition. Von der französischen Hauptstadt geht es nach Westen an die Atlantikküste. In Brest wird dann gewendet und man fährt zurück nach Paris. Alle 4 Jahre findet dieses Event statt und es ist der Höhepunkt im Leben vieler Randonneure.
Randonneure, das sind Radfahrerinnen und Radfahrer, die einer ganz eigenen Art des Radgenusses frönen. Über die Lust an der Langstrecke sprechen wir jetzt mit Jan Heine aus Seattle. Er ist Herausgeber und Gründer des Magazins Bicycle Quarterly und kennt sich bestens aus mit Geschichte und Gegenwart der Randonneure. Hallo nach Seattle, hallo Jan.
Hallo.
Ich habe schon einiges von Fahrradfahrern gehört und auch einiges von Rädern. Ich kenne Fixies, ich kenne Rennräder, ich kenne Mountainbikes, ich kenne alles Mögliche. Aber Randonneure, da weiß ich eigentlich bis heute nicht so richtig, was es ist. Was ist es denn eigentlich?
Randonneure sind Radfahrer, die lange Strecken fahren und zwar ohne jetzt Begleitfahrzeuge oder sowas zu haben, sondern völlig auf sich gestellt. Das heißt, ein Randonneur-Fahrrad muss dann auch ein Fahrrad sein, das man Tag und Nacht bei jedem Wetter und auf langen Strecken fahren kann. Im Prinzip, wenn du dir ein Auto vorstellst, ein guter Sportwagen. Hat Lampen, hat Schutzbleche, hat einen kleinen Kofferraum, kannst du also am Wochenende mit irgendwo hinfahren und so weiter.
Und bei Paris-Brest-Paris, da fährt man dann mit so einem Sportwagen auf 2 Rädern über 1200 Kilometer in maximal 90 Stunden. Das klingt wahnsinnig anstrengend oder auch unvorstellbar. Trotzdem wollen das in diesem Jahr über 6000 Menschen aus aller Welt tun. Warum?
Warum? Ich glaube, Randonneure sind meistens Leute, die einfach wissen wollen, was ist auf der anderen Seite des nächsten Berges, was ist im nächsten Tal, die einfach den Horizont erfahren wollen und was ist hinterm Horizont. Und wenn einem das Fahrradfahren so viel Spaß macht, dann ja, man fährt einfach weiter, ne?
Du warst ja selbst schon 4-mal bei Paris-Brest-Paris am Start. Du fährst auch weiter, du bist dieses Jahr wieder mit dabei. Beschreib doch mal die Stimmung, die dort herrscht. Was ist das Besondere an diesem Rennen?
Ja, Rennen erstmal ist es natürlich nicht, es ist ja eine Fahrt. Aber das Besondere ist einfach, dass die Bevölkerung in der Bretagne und in der Normandie, ja, für die ist das große Highlight alle 4 Jahre. Und du fährst nachts um 2 durch ein ganz, ganz kleines Dorf und draußen sitzen die Leute vor der Tür und klatschen und sagen, bravo, bravo, allez-y. Das ist einfach ein Gefühl, das du sonst nicht kriegst. Und ja, 6000 Leute aus allen Ländern. Bei meinem ersten Paris-Brest-Paris bin ich mit Leuten aus Bulgarien, aus Spanien, aus Italien, aus den USA, ich glaube sogar Südafrika gefahren. Und ja, einfach die Stimmung mit so vielen Radfahrern ist was ganz Besonderes. Und eben die Bevölkerung. Wenn du Wasser brauchst, steht plötzlich einer am Straßenrand und sagt, hier Wasser, Wasser, Wasser. Oder ein ganzer Fahrradclub hat einen Tisch aufgebaut mit Kuchen und belegten Broten und so weiter und so fort. Mitten in der Nacht, also um 10 Uhr nachts. Und also wir waren damals relativ weit vorne dabei und da kam sicher eine halbe Stunde vorher keiner und eine halbe Stunde nachher keiner. Und trotzdem standen da 5, 6 Leute draußen, vielleicht 11 Uhr nachts, Mitternacht, und warteten darauf, dass die Randonneure kamen, dass sie denen die belegten Brote und den Kuchen und den Kaffee und Tee und was weiß ich was alles geben konnten.
Du hast es eben schon gesagt, es ist eigentlich kein Rennen, sondern es ist eine Fahrt. Wie sieht's denn aus? Gibt es da eine Zeitnahme? Gibt es da Profis? Fährt man in Teams oder wie ist man da organisiert?
Zeitnahme gibt es. 90 Stunden Maximum. Wer zu spät kommt, kriegt keine Medaille. Darüber hinaus werden die Zeiten der einzelnen Fahrer veröffentlicht. Das heißt, dein Ergebnis sagt dann 59 Stunden, 12 Minuten oder 76 Stunden, 13 Minuten oder was auch immer. Und da ist natürlich schon ein bisschen Prestige dabei, wer jetzt als Erster ankommt und so. Aber heute ist es so, aus verschiedenen geschichtlichen Gründen, dass es keine offiziellen Sieger mehr gibt. Auch früher war es eigentlich ab den 70er Jahren so, dass es den schnellsten Fahrer gab, aber nicht den Sieger.
Jetzt frage ich mich ja, wie man so eine Fahrt sich eigentlich einteilt. Also du hast schon angesprochen, es gibt dann auch mal Essen von den Leuten vor Ort. Aber schläft man da? Was nimmt man mit? Wie sitzt man 1200 Kilometer?
Ja, also alle 60 bis 80 Kilometer ist eine Kontrolle halt. Das dient erstens dazu, um sicherzustellen, dass du auch wirklich die gesamte Strecke abgefahren hast. Musst du deine Karte stempeln lassen und du kriegst so eine Magnetkarte wie eine Kreditkarte, die wird auch nochmal durchgezogen oder ich glaube jetzt ist es sogar ein Chip, der wie beim Marathonlauf oder so automatisch registriert wird. Und das ist immer in Schulen, in kleinen Städten oder Dörfern. Und da ist dann auch die Cafeteria, wo man essen kann. In der Turnhalle liegen Matratzen, da kann man schlafen. Das heißt also, von der Logistik her ist Paris-Brest-Paris vielleicht die einfachste der Langstreckenfahrten, weil eben doch ja einiges gesorgt wird. Wie man sich das einteilt, jeder macht das anders. Für mich ist es so, ich gucke mir die Strecke an und sage, 60 Kilometer, ich fahre einen 23er Schnitt, das dauert so und so lange. Dann bei der Kontrolle will ich 10 Minuten verbringen und so weiter und so fort. So plane ich die ganze Strecke, gucke am Ende, was rauskommt an der Zeit. Wenn mir die Zeit gefällt, gut. Sonst feile ich noch ein bisschen dran drum. Vielleicht kann ich hier ein bisschen schneller fahren, hier ein bisschen kürzer halten. Und so mache ich dann 2 bis 3 verschiedene Marschpläne, die mir helfen, einfach mir vorzustellen, wie das Ganze abläuft. Weil sonst 1200 Kilometer, das klingt wahnsinnig viel. Aber wenn man es einteilt und sagt, 60 Kilometer, das kann ich machen. Dann behalte ich, dann fahre ich wieder 80 Kilometer und so weiter. Dann plötzlich wird es möglich. Natürlich muss man schon vorher trainieren. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach da antreten kann und sagen kann, okay, ich fahre jetzt 1200 Kilometer.
Was würdest du denn sagen, ist die Grundidee hinter dieser Art Radfahren? Ein Rennen ist es ja nicht, es gibt aber trotzdem eine Zeitnahme, es gibt ein hartes Zeitlimit. Worum geht's dabei? Worum geht's dem Randonneur?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dem Randonneur geht es darum, wie dem Marathonläufer und vielen anderen auch, zu sehen, was kann ich. Das Ganze hat angefangen Ende des 19. Jahrhunderts, als ein französischer Redakteur einer Zeitschrift, Velocio, seinen Lesern gesagt hat, 40 Stunden, wie weit könnt ihr fahren? Und dann sind die Leute losgefahren. Und einer hat gesagt, ich konnte von Lyon bis zum Mont Blanc fahren. Ein anderer hat gesagt, ich bin dahin gefahren und dies und jenes. Und die Idee damals, dass man mit dem Fahrrad solche Strecken zurücklegen konnte, war einfach faszinierend. Und so hat es bei mir eigentlich auch angefangen, als ich im Studium in Deutschland war. Da habe ich gedacht, mein Vater hat Geburtstag, Würzburg-Regensburg, 200 Kilometer, fahre ich hin. Bin ich am Freitag hingefahren, Samstag Geburtstag, Sonntag zurückgefahren. Freund von mir wohnte in Tübingen, 250 Kilometer. Nächste Wochenende oder ein paar Wochenenden später bin ich da hingefahren. Und einfach zu gucken, kann ich das machen? Und natürlich macht es auch Spaß. Du siehst die Landschaft ja ganz anders, wenn du mit deinem Fahrrad da durchfährst, als wenn du mit der Bahn fährst oder im Auto oder so. Und ich glaube, für viele ist es einfach diese Herausforderung, wie Paris bis zur westlichsten Stadt im Norden Frankreichs, bis zur Atlantikküste und wieder zurück. Kann man das machen?
Aber ich höre daraus, es muss nicht gleich 1200 Kilometer lang sein, sondern man kann auch mal 250 Kilometer sich als erstes Ziel setzen.
Oder 50. Ich meine, als Kinder haben wir gesagt, können wir bis zum nächsten Ort fahren. Das war für uns schon eine Riesenleistung, ja, mit unseren kleinen Kinderrädern und so. Die Strecke ist eigentlich nicht wichtig für mich, sondern mehr die Geisteshaltung.
Wie viel bekommst du denn von deiner Umgebung mit? Man kennt das ja aus so Berichten von Tour de France-Fahrern, die dann am Ende sagen, okay, ich kriege die Stimmung an der Strecke irgendwie mit, aber so richtig die Landschaft nicht so wirklich. Geht es eher um so ein inneres Erlebnis dabei oder geht es auch darum, wirklich Landschaft wahrzunehmen?
Ich glaube, die Landschaft nimmt man ganz, ganz stark wahr, weil wir fahren ja nicht im Peloton wie die Tour de France, wo man immer nur auf das Rad des Vordermanns gucken muss, damit man nicht dagegen fährt und so und Position halten. Ich meine, Rennen fahren, das habe ich 10 Jahre lang gemacht, das ist was völlig, völlig anderes. Da fällt man immer zurück, weil immer Leute rechts und links nach vorne fahren und da muss man immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Randonneur fahren, selbst wenn man in einer Gruppe fährt, maximal, würde ich sagen, 10, 15 Leute, am Anfang sind mehr, aber die ersten Hügel, dann teilt sich das auf. Da fährt man doch viel genüsslicher. Die Geschwindigkeit ist auch nicht so groß. Ich meine, selbst wenn man schnell fährt, sagen wir 30 Stundenkilometer, das ist immer noch eine Geschwindigkeit, wo man die Landschaft wahrnimmt. Und beim Radfahren sowieso nimmt man ja jeden Hügel wahr, berghoch, bergunter. Ich denke, jeder, der einmal eine Strecke gefahren ist mit dem Fahrrad, kann dir sagen, ja, da sind 3 Hügel oder 5. Und der eine ist steiler, der andere nicht so steil. Und dann kommt die Haarnadelkurve und so weiter und so fort. Ich denke, man erlebt das schon ganz schön stark.
Und mit welchem Ziel fährst du jetzt ganz konkret in diesem Jahr nach Frankreich? Geht es dir um maximalen Genuss oder maximale Geschwindigkeit oder vielleicht ja auch beides zusammen?
Beides. Aber für mich ist es so, dass es doch die Herausforderung ist. Weil wenn ich nur Genuss haben will, dann brauche ich keine Zeit. Dann fahre ich mit ein paar Bekannten und nehme vielleicht sogar ein Zelt mit oder so und halte an, wenn ich anhalten will. Und für mich geht es eigentlich doch wieder darum zu sehen, wie schnell kann ich nach Brest fahren und wieder zurück.
1200 Kilometer quer durch Frankreich mit über 6000 Menschen aus aller Welt. Bei Paris-Brest-Paris feiert die Randonneurszene sich selbst und auch ihre Geschichte. Jan Heine vom Magazin Bicycle Quarterly aus Seattle ist in diesem Jahr wieder mit dabei und er hat uns ja von der Veranstaltung erzählt und uns auch so ein bisschen ja vorbereitet, möchte ich fast schon sagen, auf die Veranstaltung in diesem Jahr.
Und wenn wir so einen Gesprächspartner schon mal an der Strippe haben, dann sprechen wir auch noch weiter mit ihm. Den zweiten Teil dieses Interviews wird man im Podcast Bonustrack hören können. Und wir sprechen darin mit Jan über die Räder, die bei solchen Veranstaltungen gefahren werden. Zu hören gibt es das, wie gesagt, dann im Podcast. Und wir sagen hier schon mal danke fürs Gespräch und wünschen guten Flug und gute Fahrt.
Vielen Dank.
Und damit, liebe Hörer, herzlich willkommen im Podcast Bonustrack. Wir haben es schon versprochen, wir wollen natürlich noch ein bisschen weitersprechen mit Jan Heine und das tun wir an dieser Stelle.
Die Geschichte der Randonneure ist ja auch mit einem ganz bestimmten Fahrradtyp verbunden, mit dem du dich viel beschäftigt hast. Wie nennst du eigentlich so ein Rad und was macht es aus?
Ja, wir nennen es das Randonneur-Fahrrad. Und ich muss natürlich vorher sagen, dass man Randonneure benutzen alle möglichen Fahrräder. Es gibt Randonneure auf Liegerädern, auf Mountainbikes, auf Rennrädern, Reiserädern, sogar Stadträdern. Beim letzten Mal war eine Frau dabei, die mit einem Hollandrad gefahren ist. Alles ist möglich, aber es gibt eben doch einen Fahrradtyp, der speziell für diese Art des Radfahrens entwickelt worden ist. Und im Prinzip ist es ein Fahrrad, das ich faszinierend finde, weil es die Geschwindigkeit und das Fahrgefühl eines Rennrads mit der Vielseitigkeit von Schutzblechen und Lampen und einer Lenkertasche verbindet, dass man also mit diesem Fahrrad, auch wenn man kein Randonneur ist, wirklich bei jedem Wetter fahren kann. Man kann auch weiter mal in die Berge fahren, weil wenn es dunkel wird, kein Problem, man schaltet das Licht ein. Wie beim Auto, ich hatte vorhin schon den Sportwagen angesprochen. Wenn ich mir einen Porsche 911 oder irgend sowas kaufe, dann brauche ich auch nicht vor dunkel zurück zu sein. Keiner sagt, mein Auto ist weniger sportlich, weil das Lampen hat und weil das einen Kofferraum hat und Schutzbleche. Und so ist das Randonneur-Fahrrad eben auch. Der Rahmen entspricht eigentlich fast dem eines Rennrades, aber man hat natürlich breitere Reifen für den Komfort, für die schlechteren Straßen, die man häufig benutzt. Schutzbleche, Beleuchtung, ja, irgendwie muss man Gepäck mitnehmen, weil man muss ja doch Essen mithaben, Kleidung, wenn man nachts fährt, wird es kälter, wenn es regnet, braucht man eine Regenjacke. Aber das Ganze ist eben doch noch sehr, sehr sportlich. Es ist nicht das Reiserad, es ist nicht das Stadtrad, sondern es ist eigentlich ja ein Rennrad, das man täglich bei jedem Wetter auch nachts verwenden kann.
Der Sportwagenvergleich ist schon ein paar Mal gefallen hier. Von Sportwagen gibt es auch immer tolle Bildbänder. Auch zum Thema Randonneure gibt es tolle Bildbänder. Du hast einen rausgebracht, der heißt The Golden Age of Hand-Built Bicycles. Wann war denn dieses?
Auf Deutsch heißt das Meisterwerke des Fahrradbaus.
Genau.
Das ist ja auch auf Deutsch erschienen.
Ja. Wann war denn dieses goldene Zeitalter? Wann gab es denn diese Meisterwerke?
Ja, das goldene Zeitalter waren eigentlich die 40er und 50er Jahre in Paris. Und zwar war es so, im Krieg waren die Fahrradclubs in Paris während der deutschen Besatzung, ja, wie soll man sagen, also man half sich gegenseitig, man vertraute sich, man kannte sich und da haben die Fahrradclubs eine sehr starke Rolle bekommen und damit war das organisierte Fahrradfahren natürlich auch sehr stark. Man fuhr immer zusammen, auch allein schon, weil es vielleicht zu gefährlich war, alleine zu fahren. Wenn jemand verhaftet wurde oder irgend sowas, dann war es gut, wenn die Freunde alle wussten, ja, ja, müssen wir mal gucken, ob wir den wieder aus dem Gefängnis kriegen oder so. Und nach dem Krieg war es dann eben so, das ging weiter, weil warum sollte man bloß, weil der Krieg aufhören, Fahrrad zu fahren? Und das Randonneur-Fahrrad war auch ein Statussymbol, weil einfach Autos gab es noch nicht richtig in Frankreich. Geld auszugeben war gar nicht so einfach. Ferien konnte man nicht machen, Devisenbeschränkungen und so weiter und so fort. Und das handgearbeitete Randonneur-Fahrrad war einfach so das Nonplusultra, was man sich kaufen konnte.
Du hast es eben schon gesagt, das handgearbeitete Fahrrad, ein Begriff, der bei dir auch immer wieder auftaucht, ist der des Konstrukteurs. Wie muss ich mir das vorstellen? Was hat so ein Konstrukteur damals denn eigentlich gemacht?
Ja, du kennst den Rahmenbauer, der macht einen Rennrahmen und dann kauft der Kunde den Rennrahmen und schraubt da die verschiedenen Teile dran und hat ein Rennrad. Aber beim Randonneur-Fahrrad ist das nicht so einfach, weil Schutzbleche, sicher, man kann Plastikschutzbleche ans Fahrrad schrauben, aber die klappern dann und passen nicht richtig und so. Und wie beim Auto auch, früher kaufte man ein Fahrgestell und baute dann da einen Aufbau drauf und vielleicht Schutzbleche dran und Lampen dran geschraubt. Heute ist das alles aus einem Guss und so war das Randonneur-Fahrrad eben auch alles aus einem Guss. Das heißt, der Konstrukteur baute nicht nur den Rahmen, der baute auch maßgeschneiderte Gepäckträger, der baute häufig seinen eigenen Vorbau, seinen eigenen Umwerfer, weil die Umwerfer für Rennräder eignten sich nicht für die weitgestuften Gänge, die die Randonneure brauchten. Und das ganze Fahrrad wurde dann praktisch als eine Einheit gebaut und passte alles zusammen, war auch super leicht, weil nichts einstellbar war, keine Klemmen, keine extra Schrauben und so weiter.
Du schreibst ja auch heute noch viel über diese Räder und du testest sie auch. Auf den ersten Blick könnte man sie für historisch, fast schon für retro halten. Sind sie das denn?
Nein, eigentlich nicht. Weil, wie du sagst, heute gibt es wieder viele Konstrukteure, vor allem in den USA, aber auch in Japan und mehr auch in Europa, die wieder solche Fahrräder bauen. Weil die Fahrräder einfach für den sportlichen Radfahrer fast ideal sind. Wie ich schon vorher sagte, ein Rennrad ist ja ganz schön, aber die schönsten Straßen sind häufig etwas holpriger, weil wenig Autos fahren. Und deshalb werden die nicht dauernd neu geteert. Das heißt, die breiteren Reifen sind sinnvoll. Und in Deutschland oder in Seattle regnet es halt doch relativ häufig. Und die Rennradfahrer gucken dann immer auf den Wetterbericht und sagen, ja, also heute weiß ich nicht. Der Randonneur-Radfahrer sagt, ja gut, also wenn es ein bisschen regnet, das stört uns nicht. Wir haben Schutzbleche und so weiter und so fort. Und man hat eben einen viel größeren Aktionsbereich. Was mir häufig passiert, ich plane gar nicht, nachts zu fahren, sondern ich fahre in die Berge. Ja, und häufig dauert es halt doch länger oder man entdeckt eine neue Straße oder irgendwas. Und ja, alles, was ich machen muss, ist anrufen zu Hause. Also ich bin zum Abendessen nicht da, wartet nicht auf mich. Und dann, ja, wenn es dunkel wird, schalte ich das Licht ein und fahre weiter. Warum die Räder häufig noch klassisch aussehen, ist erstens, weil den Randonneuren kommt es mehr auf die Funktion als auf die Mode an und viele der modernen Teile sind im Endeffekt doch nicht viel leichter und doch nicht viel besser. Aber vor allem ist es mit Stahl so, dass man viel mehr mitmachen kann. Wenn du versuchst, ein Randonneur-Fahrrad aus Carbon zu machen, da stößt du schnell an die Grenzen. Du brauchst eine andere Gabelbiegung, um den Nachlauf zu verringern, damit du eine Lenkertasche gut benutzen kannst. Und bei Carbon-Gabeln kannst du nicht einfach ein bisschen mehr biegen, sondern da musst du eine neue Form machen und die gibt es noch nicht. Beim Hinterbau ist es genau das Gleiche, da hast du keinen Platz für die breiteren Reifen. Und bei Stahl hast du einfach die Möglichkeit mit einer Feile und ja, ein bisschen biegen, kannst du alles machen.
Trotzdem sind es ja nicht nur die Rahmenbauer oder die neuen Konstrukteure, die in diese Richtung entwickeln. Denn ich habe so das Gefühl, mit breiten Reifen und überhaupt mit 650B als Reifenformat und solchen neugeborenen Kategorien wie dem Gravel Racing, da geht der Rennradmarkt ja zurzeit in eine ähnliche Richtung. Fühlst du dich da eigentlich bestätigt?
Auf jeden Fall. Also nichts hat uns mehr gefreut, als dass die Radprofis mittlerweile auch auf 25 mm Reifen fahren und dass diese Gravelbikes kommen und so. Weil im Endeffekt auch das Gravelbike im Vergleich zum Rennrad ist, ja, es bietet die gleiche Leistung wie ein Rennrad, aber viel komfortabler und man kann eben wirklich auch mal schlechtere Straßen fahren. Es braucht gar nicht ein Schotterweg zu sein. Aber wenn plötzlich der Schotterweg da ist, warum nicht? Und dann ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, weil es gibt so viele Feldwege und Waldwege, wo man herrlich fahren kann, wo kaum ein Auto fährt. Und ja, das macht dann einfach richtig Spaß.
Nehmen wir mal an, du hättest einen Wunsch frei. Welche Innovation würdest du dir denn noch wünschen oder was hast du vielleicht im Kopf?
Was ich mir wünschen würde, wäre das Vollcarbon-Randonneur-Fahrrad mit integrierten Schutzblechen und Gepäckträger vielleicht aus Carbon, vielleicht sogar Lenkertasche und Gepäckträger, wie so eine Motorradverkleidung am Lenker geformt, das alles so zu machen. Nicht, dass ich das unbedingt selber fahren will, aber ich denke, das fehlt einfach im Angebot, weil die Stahlräder schrecken halt doch viele moderne Radfahrer ab, die nicht wissen, wie gut so ein Fahrrad dann sein kann.
Und bei aller Technik und Funktion, was ist denn das schönste Rad, das du kennst?
Ich denke, ja, das René-Erst-Fahrrad, das auf dem Titelbild des Meisterwerkebuchs ist für mich eins der schönsten. Das war 1952 auf der Fahrradschau in Paris ausgestellt. Und ja, René-Erst war eben doch einer der Konstrukteure, der wirklich Funktion und Optik optimal vereinte. Und die Fahrräder fahren auch heute noch unglaublich gut.
Viel Fachwissen und viel Leidenschaft für schnelle, praktische Räder. Das hat Jan Heine, der Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly aus Seattle. Vor seiner Teilnahme bei Paris-Brest-Paris hat er mit uns noch gesprochen. Wir sagen ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und wir wünschen natürlich Bon Route.
Vielen Dank.